Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room, while wind and rain may be kept outside, so are light and air. No one will emerge as a winner in a trade war. No one will emerge as a winner in a trade war.
Willkommen bei unserer Podcast-Serie zum Thema Protektionismus, 2000 Jahre und kein Ende. Mein Name ist Thomas Ertl, bin Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freien Universität Berlin. Meine Gesprächspartner sind Expertinnen und Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eingangs hörten wir einen Satz aus einer Rede von Xi Jinping. Wir wollen diskutieren, ob der Präsident der Volksrepublik China recht hat. Ist Protektionismus ein finsterer, dunkler Raum, ohne Regen und ohne Sonne? Und falls ja, warum gibt es Protektionismus dann seit über 2000 Jahren? Willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie unserem heutigen Podcast zuhören. Es geht um ein äußerst interessantes Thema, nämlich unter dem Titel Eat Local, alternative Ernährungsnetzwerke zwischen Globalisierungskritik und kulinarischem Nationalismus, darf ich heute mit Frau Professorin Gülay Çağla von der Freien Universität sprechen. Frau Çağla, ich freue mich sehr, dass Sie heute für uns Zeit haben.
Ja, ich freue mich auch ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben Politikwissenschaft studiert, dabei sich auch schon mit Wirtschaft und VWL beschäftigt und nach zahlreichen Aufenthalten im Inland und Ausland sind Sie seit 2016 Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität. Wie gefällt es Ihnen denn hier?
An der Freien Universität gefällt es mir unheimlich gut. Das ist ein wunderbarer Ort, um forschen und lehren zu können. Und vor allem gefällt mir tatsächlich die Beweglichkeit dieser Institution auch im Hinblick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen und Instituten. Das finde ich, ist wirklich ein Merkmal, das diese Universität sehr auszeichnet.
Na wunderbar, das machen wir ja heute gerade. Die Brücke zwischen Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft, die versuchen wir heute zu beschreiten. Sie sind hier Professorin für Politikwissenschaft und haben einen besonderen Arbeitsschwerpunkt oder leiten einen Arbeitsbereich, der heißt Gender und Diversity. Sie haben zu diesem Thema schon viel publiziert. Könnten Sie uns diesen Weg hin beschreiben zu diesem Forschungsschwerpunkt Geschlecht, Diversity und bei Ihnen auch häufig noch verbunden mit wirtschaftlichen, ökonomischen Fragen und auch wirtschaftlichen Fragen im Zeitalter der Globalisierung und den Herausforderungen damit einhergehen. Also wie kam es zu dieser Kombination Geschlecht auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite?
Ich habe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Politikwissenschaft studiert mit dem Nebenfach VWL, Volkswirtschaftslehre. Und das waren zwei sehr unterschiedliche Studienkontexte, nennen wir das mal so. Ein sehr kritisches Studium auf der einen Seite, die Politikwissenschaft, und auf der anderen Seite die VWL, wo wir in Vorlesungen saßen und uns erzählt wurde, wie nun rational doch Wirtschaftsakteure, und ich sage das sehr bewusst in männlicher Form, agieren. Und ich hatte dann irgendwann ein Seminar bei uns in der Politikwissenschaft, wo es um Entwicklungstheorien und Entwicklungszusammenarbeit und aber auch unter anderem über Ansätze der feministischen Ökonomiekritik ging. Und das war für mich tatsächlich ein Eye-Opener, ja, weil ich dadurch mein volkswirtschaftliches Studium nochmal aus ganz anderen Augen gesehen habe. Und jenseits der Kritik, dass diese sich orientiert am sogenannten Homo economicus, also am rational handelnden Subjekt, der meistens männlich gedacht wird, nämlich jenseits dessen, dass auch makroökonomische Zusammenhänge doch in der Regel Geschlechterperspektiven auslassen, meistens unter der Maßgabe, dass doch die Makroökonomie sich nicht mit Menschen befasse. Das wurde dann doch nochmal so richtig in Frage gestellt in diesem Seminar und hat mich dazu gebracht, dass ich mich tiefergehend mit der feministischen Ökonomiekritik beschäftigt habe. Vielleicht erstmal so.
Feministische Ökonomiekritik, das klingt ja nach einem komplexen, aber gleichzeitig politisch stark aufgeladenen Fach, wie die Genderforschung ja insgesamt. Da geht es ja bei diesem Thema manchmal auch viel mit Emotionen zu und nicht nur mit rationalen Akteuren, auch in diesem Themenfeld. Es ist nach wie vor ein heißes Eisen. Hat das auch Auswirkungen auf die akademische Arbeit? Also das Arbeiten an so aufgeladenen Themen, beeinflusst das die eigene Forschung?
Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie mit aufgeladen meinen. Die Diskussionen jetzt jüngst sind natürlich nochmal sehr zugespitzt in der Öffentlichkeit geführt worden. Aber sagen wir es mal so. Also ich glaube, zunächst einmal geht es darum, dass wir uns verschiedene Wissenschaftsfelder aus einer Geschlechterperspektive anschauen und kritisch reflektieren, welche Perspektiven hier ausgelassen werden. Nehmen wir die Arbeitsmarktforschung, ganz zentral. Also ganz lange hat sich die Arbeitsmarktforschung an dem sogenannten männlichen Normalarbeitnehmer orientiert. Und wenn wir das allerdings aus einer Geschlechterperspektive reflektieren, stellen wir fest, dass die Erwerbsbiografien von Frauen ganz anders aussehen, dass ihre Arbeitsmarktbeteiligung ganz anders aussieht, dass die Arbeitsmarktsegregation doch eine sehr entscheidende Rolle spielt für Arbeitsmarktentscheidungen, aber auch den Status der Arbeitnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt. Und ich denke, das ist eine Perspektive, die unheimlich wichtig ist, wenn wir sozial- und arbeitsmarktpolitische Probleme lösen wollen in dieser Gesellschaft. Also wir können sozusagen nicht nur aus einer Perspektive die Phänomene betrachten, sondern brauchen tatsächlich eine Perspektive, die Ungleichheitsverhältnisse, strukturelle Ungleichheitsverhältnisse mit betrachtet. Und dazu gehört eben auch die Geschlechterforschung, die genau dies tut. Dazu gehört auch die intersektionale Geschlechterforschung. Das heißt also, dass hier nochmal geschaut wird, nicht nur differenziert wird nach Frauen und Männern, sondern nochmal ganz spezifisch geschaut wird, welche Gruppe von Frauen von bestimmten Arbeitsmarktentscheidungen oder wirtschaftspolitischen Entscheidungen im besonderen Maße betroffen sind, wie der Arbeitsmarkt segregiert ist, welche Personen, beispielsweise nehmen wir doch die Covid-Pandemie, von den Lockdowns am stärksten betroffen sind. Also ich denke dafür, wenn wir das so betrachten, nehmen wir sozusagen die Hitzigkeit der Debatte ein wenig raus, weil es geht erstmal ganz nüchtern darum, zu schauen, welche Effekte bestimmte Politikmaßnahmen auf unterschiedliche Menschen haben, und nichts anderes macht die Geschlechterforschung.
Ja, vielen Dank. Und Sie haben schon mit diesen wenigen Worten sehr deutlich gemacht, wie sehr Geschlecht und Ökonomie zusammen gedacht werden müssen. Unter Ihren Forschungsprojekten aus diesem Themenbereich gibt es auch eine, das sich mit Chancengleichheit im Hochschulwesen beschäftigt, also Geschlechterrollen und Veränderungen im Hochschulwesen. Wie ist es denn darum eigentlich bestellt? Ich weiß, dass die Freie Universität sehr stolz ist auf die Professorinnenquote. Wir sind inzwischen bei 40% angelangt. Sehen Sie das auch so als ein Zeichen der Freude und des kontinuierlichen Fortschritts in diesem Themenbereich?
Also zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Freie Universität hier tatsächlich eine Vorreiterinnenrolle hat an dieser Stelle, und darauf bin ich selbstverständlich auch sehr stolz. Und nichtsdestotrotz können wir uns nicht darauf ausruhen. Also wir müssen natürlich kontinuierlich analysieren, welche strukturellen Bedingungen eben dazu führen, dass Professuren beispielsweise oder Führungspositionen eben nicht von Frauen oder auch, also wir können dann auch das aus einer Diversitätsperspektive betrachten, auch von anderen Menschen, anderen Gesellschaftsschichten, keine Professuren bekleiden können, ja, also, oder wie sozusagen Karrierewege aussehen. Wer kann sich welche Karrierewege überhaupt leisten? Ja, also wenn wir gucken, das ist mal so ein klassisches Beispiel in diesem Kaskadenmodell, dass in bestimmten Fächern vor allen Dingen vornehmlich Frauen zwar studieren, ne, also die Frauenquote recht hoch ist, wohingegen dann auf der Mittelbauebene, also auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Quote allmählich abnimmt. Und wenn dann sozusagen vor allem nur noch männliche Professoren in dem Bereich sind, ja, das ist schon sehr kennzeichnend für dann die Fächer und für diese Karrierewege. Und die Frage ist, was führt dann dazu, dass wir so einen hohen Anteil an Studierenden einerseits haben und dann so einen geringen Anteil von Professuren, die dann von Frauen oder von anderen Gesellschaftsschichten bekleidet werden, ne? Also Menschen mit anderen Hintergründen. Und das gilt es zu analysieren, um sozusagen eine Chancengleichheit gewährleisten zu können. Und ich denke, das ist eine Arbeit, die muss kontinuierlich gewährleistet werden und darf nicht sozusagen, wir können uns nicht darauf ausruhen, weil es da auch jedes Mal, also Rückschritte geben kann. Also das heißt nicht, dass die Quote immer so bleibt, dass wir immer so erfolgreich sind in dem Feld, sondern dass wir stetig ein solches Bewusstsein mit und mitbringen müssen bei Berufungen oder bei unseren Aktivitäten an der Hochschule.
Vielen Dank. Wir könnten noch lange über dieses Thema weiterreden. Wir wollen uns aber nun abwenden vom Zusammenhang Geschlecht und Wirtschaft und den Blick werfen auf unser heutiges Hauptthema, nämlich auf den Zusammenhang Geschlecht, Ernährung bzw. Ernährung als Themenfeld des Protektionismus. Wie kamen Sie denn zu diesem Themenzusammenhang oder überhaupt auf dieses Interesse für Ernährung? Sie sind Mitarbeiterin schon seit 2013 gewesen an einem Projekt Diversifying Food Systems mit einem Schwerpunkt Ostafrika. Also dieses Interesse für Ernährung begleitet Sie offenbar schon länger. Wie kam es denn dazu?
Naja, ganz schlichtweg kam das dadurch, es hat was mit Karrierewegen zu tun. Und nach meiner Promotion bin ich an die Humboldt-Universität zu Berlin gekommen, wo ich damals, hieß es noch, an der landwirtschaftlich-gärtnerischen Fakultät, inzwischen ist es ein Institut in der lebenswissenschaftlichen Fakultät, gearbeitet habe im Fachgebiet Gender und Globalisierung. Und dort haben wir uns dann zunehmend Fragen von Agraranbau und Ernährung zugewandt. Und es war auch tatsächlich dieses Projekt, das Sie gerade genannt haben, in dem ich mich dann sehr intensiv mit Ernährungsfragen befasst habe. Ich war da an zwei Teilprojekten beteiligt und habe diese auch geleitet. Nämlich eines, wo es zunächst einmal um Wertschöpfungskettenanalysen ging. Das kann ich gleich nochmal näher erläutern. Und ein zweites, wo es um Mahlzeitenkulturen, ein Begriff, der von meiner Kollegin Patu Teherani Krönner geprägt wurde, befasst habe.
Das sind interessante Begriffe, auf die wir vielleicht auch noch stoßen oder zurückkommen werden in unserer Diskussion. Ich möchte zunächst aber erwähnen, dass Sie kürzlich einen Artikel veröffentlicht haben, gemeinsam mit einer Kollegin zur feministischen politischen Ökologie von Agrobiodiversität und Ernährung. Also ein komplizierter Übertitel, darunter steht dann indigenes Blattgemüse in Kenia. Das klingt ja jetzt sehr regional und spezifisch. Für mich knüpft sich daran die Frage, ist das so ein lokaler Zugang und ist es auch ein Indikator dafür, dass Ernährung etwas Lokales ist oder sein kann mit diesem Fokus auf einheimische Produkte und einheimische Ernährungsgewohnheiten? Hat das vielleicht auch etwas mit dem Begriff, den Sie gerade erwähnt haben, zu tun, mit dieser Mahlzeitenkultur?
Naja, also dieses Projekt, das ich gerade erwähnte, da ging es tatsächlich um indigenes Blattgemüse in Ostafrika, also in Kenia. Das haben wir da beispielhaft analysiert. Die Idee dahinter ist, also die übergeordnete Fragestellung, unter welchen Bedingungen wie können wir unter Bedingungen des Klimawandels und der zunehmenden ökonomischen Herausforderungen eigentlich Ernährungssicherheit herstellen? Wir haben ja sozusagen ein sehr globalisiertes Ernährungsregime. Ja, das heißt also, werden unheimlich viele Nahrungsmittel produziert, meistens in Monokulturen, und diese werden dann exportiert bzw. importiert. Ja, und das wird sozusagen von der Food Sovereignty Movement, das ist also die Ernährungssouveränitätsbewegung, kritisiert, dieses globalisierte Ernährungsregime, weil sie argumentieren, dass dadurch die Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort unter anderem auch zerstört werden. Also die einen sagen, nur sozusagen die erhöhte Produktion von Nahrungsmitteln kann dazu führen, dass wir eine Ernährungssicherheit erlangen. Das ist sozusagen der eine Strang, der für eine Globalisierung, für eine Produktivitätssteigerung unter Hinzunahme von agrochemischen Mitteln plädiert, ja, was allerdings natürlich die Umwelt zerstört. Also wenn wir Pestizide benutzen, wenn wir Düngemittel benutzen, dann werden die Böden zerstört, wird das Grundwasser kontaminiert etc. Also und führt auch zu, es ist auch nicht sehr gesund, wie wir wissen. Also dazu gibt es schon sehr viele Studien, aber gleichzeitig argumentieren eben die Vertreterinnen dieses Stranges, dass genau das zur Ernährungssicherung führt. Und andere argumentieren, nein, wir müssen sozusagen die globalen Ungleichheitsverhältnisse verändern und wir müssen hin zu einer lokalen Produktion und da aber auch sozusagen die Hierarchieverhältnisse so verändern. Das heißt also den Zugang zu Land, den Zugang zu Ressourcen und die Kontrolle über die entsprechend natürlichen, aber auch die finanziellen Ressourcen so sicherstellen, dass kleine Bäuerinnen und Bauern auch sozusagen für die lokale Ernährung produzieren können. Und in dem Zusammenhang sind natürlich lokale Produkte ganz essentiell wichtig. Also wir wissen jetzt in Bezug auf Blattgemüse, dass in Kenia vor allem durch auch eine koloniale Ernährungspolitik sogenannte exotische Blattgemüsesorten, das ist Kale, also das ist Kohl, ne, was aus Großbritannien nach Kenia gebracht wurde. Das wird in Kenia als Exotik bezeichnet. Das ist ganz interessant, es wird sozusagen umgedreht. Ja, also wird sehr gerne benutzt. Und wir haben untersucht, unter welchen Bedingungen eigentlich eher indigene Blattgemüsesorten konsumiert und produziert und konsumiert werden. Weil doch festgestellt wird, dass da der Konsum nicht ganz so hoch ist. Also es essen schon sehr, sehr viele. Aber was sind sozusagen Barrieren für eine erhöhte Produktion von lokalen Produkten? Und genau das haben wir dann aus einer Geschlechterperspektive untersucht.
Verstehe. Und zu welchen Ergebnissen sind Sie denn gekommen? Die Kenianer und Kenianerinnen lieben den exotischen Kohl oder doch nicht nur? Und wer präferiert weiterhin oder wieder die einheimischen Blattgemüse?
Also eigentlich werden einheimische Blattgemüsesorten durchaus konsumiert, aber natürlich nicht in dem Maße wie Kale. Weil das Problem, und das haben wir festgestellt, zum Beispiel in dem Teilprojekt zu Mahlzeitenkulturen, das mag jetzt vielleicht banal klingen, ist es aber gar nicht, weil Ökonomen haben sich dann die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich, liegt das an den Preisen oder warum wird das nicht konsumiert? Und wir haben einfach schlicht festgestellt, egal wie teuer oder billig diese Produkte sind, man kann sie zwar sehr schnell produzieren, ne, und auch unter den gegebenen klimatischen Veränderungen sind sie gut produzierbar mit wenigen Inputs. Also man braucht nicht wirklich viel, um diese Blattgemüsesorten zu produzieren, aber die Zubereitung dauert so viel, also kostet so viel Zeit und auch Ressourcen, weil also bis diese Blattgemüsesorten gewaschen sind, bis sie gezupft sind, bis sie gekocht sind, man muss sie unheimlich lange kochen, weil die unheimlich viele Bitterstoffe enthalten. Deshalb sind sie eigentlich auch wahnsinnig gesund, viel gesünder als Kale, ja. Aber bis diese Bitterstoffe herausgekocht wurden, etc., das dauert unheimlich lange und kostet viel Wasser und kostet viel Energie. Das können sich nicht viele leisten. Diese Zeit haben viele nicht und auch die Mittel haben dann viele nicht. Und das haben wir in diesem Projekt sozusagen gezeigt, dass wenn wir über den Konsum von bestimmten Nahrungsmitteln nachdenken, müssen wir eben auch jenseits der Produktion und der Kaufentscheidung der Einzelnen darüber nachdenken, was das eigentlich in der geschlechtlichen Arbeitsteilung im Haushalt bedeutet und wie sich diese Nahrungsmittel überhaupt zubereiten lassen.
Verstehe. Also es geht nicht nur um Nahrungsmittelproduktion, sondern um einen ganzen Prozess auch der, der Herstellung, Verwertung und der Ernährung. Interessant. Mhm. Nun könnte man das ja einbetten in so ein simples Bild einer Ernährungssouveränität auf der einen Seite gegen die böse internationale Agrarindustrie auf der anderen Seite. Also Weg vom Globalen hin zum Lokalen. Das klingt ja zunächst mal ausschließlich gut. Ist es das auch so? Also ist das der Königsweg?
Naja, also zunächst einmal geht es der Food Sovereignty Bewegung tatsächlich darum, die Wertschöpfungsketten zu verkürzen. Also dass wir nicht sozusagen von den Inputs bis hin zur Produktion, bis hin zur Weiterverarbeitung der Nahrungsmittel in jedem Schritt, also nochmal so Zwischenschritte einziehen und letzten Endes die produzierenden Personen am wenigsten verdienen. Ja, weil das ist ja, je mehr Wert im Laufe der Wertschöpfungskette sozusagen produziert wird, umso weniger fällt von diesem Wert für die Produzentinnen letztlich ab. Ja. Und das ist das eine. Also es geht sozusagen um einerseits um diese Perspektive, aber es geht natürlich auch andererseits um eine sozial-ökologische Perspektive, nämlich die ganze Frage, was sind die ökologischen Effekte einer globalisierten Ernährungsproduktion und mit den ganzen Transportwegen, aber auch mit den Monokulturen, was macht das mit den Böden, was macht das mit dem Grundwasser, wenn wir Pestizide und Düngemittel benutzen müssen, das ist problematisch, also in jeglicher Hinsicht erst einmal. Ne? Und die Frage ist, was eine Lösung sein kann. Die Food Sovereignty Movement hat zunächst einmal relativ stark sich abgegrenzt vom internationalen Agrarhandel, hat da allerdings einen Wandel durchzogen in den vergangenen Jahren, weil immer stärker verschiedene Perspektiven eingebracht wurden, die durchaus auch argumentiert haben, dass es nicht darum gehen kann, sich also völlig loszulösen vom internationalen Handeln und einer globalisierten Agrarproduktion, aber eben auch lokale Verhältnisse so gestaltet sein müssen, dass die lokale Nahrungsmittelproduktion gestärkt wird. Aber in den Anfängen, also wenn man schaut, in den ersten Deklarationen war das ein sehr starkes Motiv, nämlich weg vom Freihandel, vom Agrarhandel hin zu lokalen Produktionen. Und ja. Die Frage ist natürlich, ich frage dann immer so ganz ketzerisch und etwas überspitzt, wollen wir wirklich alle unsere eigenen Nahrungsmittel anbauen? Und die Frage ist, kann in diesem großen Stil lokal alles gewährleistet werden? Das ist eine andere Frage, das müssen andere Wissenschaftlerinnen, Agrarwissenschaftlerinnen und Ökonomen beantworten. Aber wichtig ist erstmal festzustellen, dass das sozusagen das globalisierte Ernährungsregime, so wie wir das im Moment kennen, nicht nachhaltig ist und tatsächlich auch geändert werden muss.
Ja, mit Sicherheit. Allerdings könnte man auch in Berlin und Brandenburg rumfragen, ob die Bewohner nur noch Produkte essen, verspeisen wollten, die hier auch produziert werden können. Da würde man möglicherweise auch auf einen gewissen Widerstand stoßen. Ich würde aber gerne noch auf eine andere Facette eingehen. Für Sie als Politikwissenschaftlerin könnte ja vielleicht auch interessant sein, darüber nachzudenken, oder das tun Sie mit Sicherheit, ob diese lokalen Ernährungs- und Produktionsstrukturen auch politische Wandlungsprozesse auslösen können. Also in Kenia beispielsweise führt der verstärkte Anbau von eigenem Gemüse, der Vermarktung auch zur Veränderung von ökonomischen und politischen Strukturen in Dörfern möglicherweise?
Naja, sagen wir es so, der Wandel und die Transformation hin zu lokalen Ernährungsnetzwerken oder lokalen Ernährungsregimen ist ein politischer Prozess. So rum. Also ich glaube nicht, dass das sozusagen ein Prozess ist, der dann einen politischen Wandel erstmal auslöst, sondern es ist an sich ein politischer Prozess, weil es darum geht, bestehende Machtverhältnisse in diesen Produktionsregimen zu hinterfragen, weil es darum geht, die Schwerpunkte, auch die Förderschwerpunkte zu verändern, beispielsweise in der Agrarwirtschaft. Da werden neue Schwerpunkte gebildet, ja, im Hinblick darauf, wer gefördert wird, wie Land verteilt wird und wie dann diese Nahrungsmittel abgesetzt werden und vermarktet werden. Das ist alles politisch. Das ist nicht frei von auch politischen Entscheidungen und auch nicht frei von politischer Regulierung. Also die Agrarwirtschaft ist hochgradig reguliert. Und insofern ist sozusagen der gesamte Prozess sehr, sehr politisch. Und dann haben wir natürlich so etwas wie sogenannte Alternative Food Networks, also Ernährungsnetzwerke. Das sind sehr unterschiedliche Netzwerke, die es im urbanen Raum, aber auch sozusagen transregional zwischen verschiedenen Räumen, also urbanen und ruralen, ländlichen Räumen gibt, die versuchen tatsächlich andere Produktionsweisen, aber auch das Verhältnis zwischen KonsumentInnen und ProduzentInnen neu zu gestalten durch sogenannte solidarische Landwirtschaft beispielsweise, dass die Beziehung direkt, also nicht über eine Vermittlung seitens von Märkten oder Ähnlichem, die Beziehung zwischen Konsumentin und Produzentin direkt gestaltet wird, also dass dann direkt verkauft wird etc. Das wäre ein Beispiel, solidarische Landwirtschaft oder auch eben die Produzentinnenmärkte, also die dann andere Märkte oder auch Urban Gardening als ein Beispiel, als eine Praxis sozusagen einen Teil der täglichen Ernährung auch selbst zu produzieren, bis hin zu solchen Aktivitäten wie Community Kitchens, also Gemeinschaftsküchen in Bezirken, gemeinsam sozusagen die Nahrungsmittel zu erwerben, beispielsweise von Supermärkten, also nämlich die Nahrungsmittel, die abgelaufen sind, die eigentlich weggeworfen werden würden, diese zu erwerben und dann in gemeinsamen Küchen zuzubereiten und auch dann gemeinsam zu verspeisen. Das sind alles so alternative Initiativen, die natürlich in ihrem Anspruch sehr politisch sind und die durch ihren Lebensstil natürlich auch die Strukturen verändern.
Man muss ja bei der Suche nach solchen alternativen Strukturen, regionalen Märkten, beispielsweise ja gar nicht nach Kenia gehen, sondern auch in Berlin sind Regionalmärkte ja äußerst in. Samstags oder auch an vielen anderen Wochentagen finden die in unterschiedlichen Teilen der Stadt. Das heißt, auch in unserer modernen westlichen Welt gibt es dieses Bewusstsein und es gibt beides nebeneinander, die Agrarindustrie auf der einen Seite und die Alternative dazu. Es ist vermutlich auch häufig eine Frage des Geldbeutels und des Milieus, nicht? Wer sich das leisten will und kann.
Ja, also ich würde immer argumentieren, das ist eine Frage von sozusagen, es ist eine Entscheidung, die man trifft, wofür ein Haushalt Geld ausgibt, nicht wahr? Also, aber das ist in der Tat, also wenn man die Forschung sich anschaut, beispielsweise auch in den USA, die sich mit Alternative Food Networks auseinandersetzt, das sind vor allen Dingen Mittelschichtsmilieus, die ein anderes Bewusstsein in diesem Feld haben, aber das heißt nicht immer, dass da die Nahrungsmittel wesentlich teurer sind. Es kommt also sehr drauf an. Es ist vielleicht etwas umständlicher, ne? Also auch das zu organisieren. Es geht nicht nur um das Geld, es geht auch um die Zeit. Also wer hat die Zeit, sich damit zu befassen? Also zum Beispiel in Gärten zu produzieren, ja? Also es ist sozusagen Ressourcen in vielerlei Hinsicht müssen hier betrachtet werden und vor allen Dingen, also die Arbeitsressourcen spielen da auch nochmal eine sehr zentrale Rolle.
Diese Relokalisierung von Ernährungssystemen enthält auch protektionistische Diskurse und Argumente. Also regional kaufen, nicht kaufen von der internationalen Agrarindustrie beispielsweise. Mich würde interessieren, welche Argumente werden da verwendet? Also die kurzen Transportwege mit Sicherheit, die qualitätvolle Tierhaltung im regionalen Umfeld. Also könnten Sie vielleicht dazu so ein bisschen was sagen über diese Argumente? Regional ist gut, international ist ambivalent.
Die Idee, solche Netzwerke sich anzuschauen oder diese Relokalisierung nochmal dahingehend zu untersuchen, inwiefern protektionistische Elemente darin enthalten sind, das ist ja erstmal eine offene Frage, ja, ist dadurch entstanden, dass ich mir nochmal näher die Slow-Food-Bewegung angeschaut habe, zu der ich denke, und sehr viele Menschen erstmal sehr positive Gefühle haben, ja, außer dass tatsächlich die Produkte nicht sehr günstig sind, aber erst einmal klingt das alles sehr, sehr positiv. Also die Slow-Food-Bewegung, die daraus entstanden ist, dass es diverse auch Nahrungsmittelkrisen gab, die Weinkrise beispielsweise auch in Italien, die natürlich auch für den Export produziert hat und wo dann verschiedene Unfälle passiert sind oder auch sehr bewusst gepanscht wurde, was dann dazu geführt hat, dass ganze Regionen unter dieser Krise litten, weil einfach ihr Wein nicht mehr nachgefragt wurde. Oder denken wir an die Olivenölproduktion in Spanien und so weiter. Also uns fallen da historisch einige Fälle ein, die da wirklich sehr maßgeblich eine Rolle gespielt haben im Umdenken darüber, wie nun die Nahrungsmittel produziert werden. Da hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan und darüber nachgedacht, wie können wir sozusagen langsamer produzieren und bewusster, also sozusagen ökologisch bewusst produzieren, lokal, ohne die Nutzung von Pestiziden und Düngemitteln oder, ne, also sozusagen ökologisch und auch Bio-Produkte anbauen. Das Interessante ist, dass natürlich im Zuge eines solchen Bewusstseins und die Idee der Relokalisierung geht natürlich dann einher auch mit der Vermarktung des Lokalen. Und das ist natürlich sehr interessant, also wenn man sich diese Vermarktung anschaut. Die Idee dahinter ist nicht, dass diese Initiativen böse wären und alles, was von außen kommt, abwehren, sondern vielmehr sozusagen im Zuge dieser Bewegung der Relokalisierung ist natürlich eine andere Form der Vermarktung gibt, die das Lokale ganz anders darstellen lässt und das Lokale als weniger anfällig oder sagen wir mal so, das ist eine bestimmte Produktionslogik, ja, also langsamer, wie gesagt, Slow Food, das eben langsamer, das nicht schnell für den Absatz, nicht schnell für den globalen Markt produziert wird. Ich hatte Ihnen ja das vorhin skizziert mit der Idee der Ernährungssicherung und dieses, wie es in der Literatur genannt wird, produktivistischen Paradigmas, also ein Paradigma, das sehr stark auf die Produktivität schaut und dass der Output so groß wie möglich ist und dass man so viel wie möglich sozusagen exportiert beziehungsweise auf der anderen Seite dann importiert. Und die Idee dahinter ist, dass das sozusagen in der internationalen Arbeitsteilung die effizienteste Lösung ist, ja, weil sich bestimmte Länder auf die Produktion bestimmter Nahrungsmittel spezialisieren und das dann insgesamt allen zugutekommt, weil dann die Nahrungsmittel günstig sind. Ja. Also genau das, was Sie vorhin gesagt haben, welche Milieus sich was leisten können, die günstigen Nahrungsmittel sind gleichzeitig auch ein Problem. Ja, weil je günstiger, umso schlechter werden sie produziert. Machen wir uns nichts vor. Ja, und die Slow Food Bewegung und viele andere alternative Bewegungen argumentieren gerade, dass wir weg müssen von so einem produktivistischen Paradigma, in dem die Qualität der Produktion abnimmt und vermarkten das dann sozusagen in einer Art und Weise, dass da schon auch durchaus sozusagen, deshalb habe ich das in dem Titel benannt als, helfen Sie mir, nationalen.
Eat local.
Genau, nee, diese kulinarischen Nationalismus, ne? Also sozusagen die Nahrungsmittel aus dem Piemont, ja, also das eigentlich kann man nicht nur kulinarischer Nationalismus, sondern kulinarischer Regionalismus, also wo wir sozusagen wirklich auch die einzelnen Bewegungen, wirklich die Regionen sehr zentral in den Mittelpunkt stellen und dadurch ja fast protektionistische Züge entwickeln. Und das müsste man sich nochmal genauer anschauen, ob das tatsächlich die Motivation ist oder nicht.
Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vermarktung des Regionalen auch im Bereich der Ernährung gut funktioniert, weil Ernährungsgewohnheiten stark auch mit Identität zu tun haben, mit kultureller Identität. Dementsprechend ist eine besonders gute Pizza jene, die von einem italienischen Koch oder einer italienischen Köchin hergestellt wird. Warum eigentlich? Könnte man sich fragen. Und in vielerlei Hinsicht verbinden wir Kulturen ja mit Essgewohnheiten. Also ist es so, gibt es da so einen Zusammenhang zwischen der Vermarktung des Lokalen, die so auch so vielleicht so ein Antiglobalisierungsmoment, dass sich die Slow-Food-Bewegung beispielsweise zunutze machen kann, weil sie auf Gefühlen aufbaut, die wir auch in anderen Kontexten kennen?
Das Interessante ist ja, dass sich die Slow-Food-Bewegung selber ja globalisiert hat. Inzwischen gibt es ja auch Ableger in anderen Regionen und der Welt. Beispielsweise gibt es auch in Kenia einen Slow-Food-Ableger, wobei dort dann speziell die kenianischen lokalen Produktionsverhältnisse in den Blick genommen werden. Der Zusammenhang zwischen Ernährungspraktiken und Identität ist unheimlich spannend. Da gibt es unheimlich viel Forschung schon im Feld der Ernährungssoziologie oder auch der Ernährungsanthropologie, die sich damit befasst haben, wie sozusagen Ernährungspraktiken Identität herstellen beziehungsweise auf Identität auch aufbauen und diese reproduzieren. Wir haben in unserer Forschung zu dem einheimischen Blattgemüse in Kenia festgestellt, dass es gibt ja unheimlich viele Blattgemüsesorten. Das ist ja es sind nicht nur 2, 3, sondern wirklich hunderte von verschiedenen Blattgemüsesorten. Und das Interessante, was wir festgestellt haben, das ist neben den genannten Ressourcen, Arbeitszeit und auch Inputs wie Wasser und Energie, ist ein Faktor, weshalb Blattgemüse, also der Konsum von einheimischem Blattgemüse sich nicht im gleichen Maße wie Kale verallgemeinern lässt, ist, dass die Blattgemüsesorten jeweils ethnisch konnotiert sind. Das heißt, bestimmte ethnische Gruppen essen bestimmte Sorten von Blattgemüse und lehnen tatsächlich den Konsum der anderen Blattgemüsesorten ab aufgrund der ethnischen Konnotation. Das ist natürlich durchaus sehr spannend, das nochmal näher zu betrachten und inwiefern sozusagen eine regionale Identität eine Rolle spielt beim Konsum und bei der Vermarktung von bestimmten Produkten. Das ist natürlich nochmal sehr, sehr interessant, beziehungsweise wie stark mit diesen Identitätsrepräsentationen agiert wird. Das müsste man sich nochmal näher anschauen. Also ist es tatsächlich nur sozusagen die Idee der ökologischen, besseren Produktions-, Konsum- und Vermarktungsweise, ja, oder sind also auch Elemente der Identität, der regionalen Identität in den Diskursen um Slow Food beispielsweise, um das nur als ein Beispiel zu nennen, oder auch in anderen Initiativen zu erkennen. Das müsste man sich nochmal näher anschauen.
Zusammengefasst bleibt bei mir so ein Eindruck eines quasi positiven Protektionismus einer regionalen Ernährungsproduktion, die gegen globalisierte kapitalistische Agrarindustrien auftritt, die sich aber in ihrem ökonomischen Tun dann dennoch auf eine gewisse Weise ähnliche Argumente bedient wie andere Marktteilnehmer und dabei auch den Protektionismus, die Abkehr von außen, ein Stück weit verwendet. Was halten Sie von einem solchen Eindruck?
Ja, also das gilt es tatsächlich zu untersuchen und vor allen Dingen jetzt im Zuge der aktuellen politischen Gesamtwetterlage, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß noch, als der Ukraine-Krieg anfing beispielsweise und es plötzlich um die Weizenknappheit ging, da kamen so Diskussionen auf, warum werden bestimmte Produkte einfach nicht mehr lokal oder hier in Deutschland produziert und auch durchaus so Stimmen auf, ob überhaupt diese sehr internationalisierte Arbeitsteilung in der Agrarproduktion sinnvoll ist. Ich will damit nicht sagen, dass alles, was lokal produziert wird, ökologisch wirklich das Bessere ist. Also auch lokal produziertes Essen kann sozusagen unter Nutzung von Pestiziden und Düngemitteln etc. im besonderen Maße tatsächlich stattfinden. Also nicht alles, was lokal produziert ist, ist wirklich zwingend ökologisch und gesundheitlich besser. Ne? Also das muss man nochmal vorweg schicken. Aber natürlich stellt sich diese Thematik des Protektionismus und deshalb finde ich das Thema dieses Projektes insgesamt unheimlich spannend, auch in ihrer historischen Dimension, wie Sie das sozusagen auch mit den Kolleginnen und Kollegen aufgezogen haben, unheimlich spannend, weil es aktueller denn je ist. Und es gilt zu untersuchen, an welchen Stellen wir Entscheidungen darüber treffen, dass lokal produziert und konsumiert wird und an welchen Stellen und welche Argumente vorgebracht werden gegen die internationale Agrarproduktion und den Handel. Also positiver Protektionismus, ich weiß nicht, ob alles immer gleich Protektionismus ist, ne? So wenn wir sozusagen lokale Produkte vorziehen, aber in dem Moment, wo politische Maßnahmen getroffen werden, um die Einfuhr von anderen Gütern zu beschränken, das wäre natürlich das Spannende, inwiefern sozusagen diese Relokalisierung mit solchen Maßnahmen unter anderem auch verknüpft ist oder ob es so etwas geben kann. Ich würde ja nochmal einen anderen Begriff versuchen, hier reinzubringen, nämlich den Alltagsprotektionismus, also nicht nur positiven, sondern wie entscheiden wir zu essen? Was sind unsere Lebensstile? Und wird das sozusagen, spielt das für die Konsumentinnen und Konsumenten eine Rolle? Und welche Dimension, also welche Rolle wird dabei der Identität zugeschrieben? Ja, also ich denke, das ist nochmal sehr spannend, weil auch hier, also alle, die nur lokal essen, da kann es unterschiedlichste Motivationen geben. Es kann sozusagen eine antikapitalistische, kritische Motivation bis hin sogar vielleicht auch doch eine nationale sozusagen Motivation darin geben. Und genau das muss man sich näher anschauen. Also ich glaube, die Antwort ist da nicht schnell zu finden. Das muss man sich ganz genau anschauen, welche Rolle der nationalen Identität dabei zukommt.
Frau Czala, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns in eine spannende Diskussion eingeführt, uns mit Ihren Abschlussbeobachtungen nochmal gezeigt, wie schillernd der Begriff des Protektionismus ist, welche offene Fragen es in diesem Feld noch zu behandeln gilt. Und wir sind schon sehr gespannt, wie es mit diesem Projekt weitergehen wird. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zum schillernden Thema Protektionismus finden Sie in unserer Podcast-Reihe.